Thema geistliche Gesundheit möchte ich auf eine Frage eingehen in Bezug auf 2. Thessalonicher 2 und zu diesem Text, zu diesem Zweck, Entschuldigung, diesen Text mit Ihnen lesen, wie schon angekündigt. 2. Thessalonicher 2, Vers 1 und ferner. Meine Übersetzung wird etwas anders sein, möglicherweise hier und dort, als die Ihrige. Wenn Sie merken, es ist eine Hilfe, können Sie sich die entscheidenden Stellen merken. Wenn es nicht viel ausmacht, natürlich, dann macht es nicht viel aus. Wir bitten euch aber, Brüder, betreffs der Ankunft und Gegenwart unseres Herrn. Ich werde einfach irgendwo Halt machen und dann einiges erklären immer wieder. Dieses Wort, das ich hier mit Ankunft und Gegenwart übersetzt habe, kann auch mit Wiederkunft übersetzt werden. Es ist das griechische Wort für Ankunft, bedeutet aber auch Gegenwart, bedeutet aber auch Kommen. Man kommt und ist gegenwärtig. Die zwei sind eigentlich zusammen in diesem Wort. Kommen und Dasein. Da, von daher ist manchmal das eine mehr als das andere betont und umgekehrt. Es bezieht sich auf die Wiederkunft Jesu Christi, wie wir sie normalerweise nennen, oder auf die Rückkehr unseres Herrn. Also betreffs der Ankunft und Gegenwart unseres Herrn, das heißt der Wiederkunft Jesu Christi, und unseres Versammeltwerdens zu ihm. Das heißt, wenn wir nach 1. Thessalonicher 4 mit ihm in die Luft entrückt werden oder zu ihm hin in die Luft entrückt werden, unseres Versammeltwerdens zu ihm. Die Bitte lautet jetzt, nicht leichthin erschüttert zu werden im Denken oder im Denksinn, im Denkvermögen. Da soll man nicht erschüttert werden. Das Denken ist also wichtig, das soll gewahrt bleiben. Gesundes Denken ist ein Kennzeichen gesunden geistlichen Lebens. Darauf wollen wir noch kommen, so der Herr will. Ich bitte, nicht leichthin erschüttert zu werden im Denken oder im Denksinn, noch erschreckt, weder durch Geist. In der neutestamentlichen Gemeinde sieht man die Beiträge durch einen Geist veranlasst, den Heiligen Geist. Und ein Beitrag heißt manchmal Geist. Ich erinnere an die zwei Wörter Pneumatika und Charismata. Es gibt geistliche, das heißt Beiträge, die eher im Zeichen des Geistlichen, des Geistigen, im Griechischen gibt es da nicht einen Unterschied wie im Deutschen, deshalb muss man manchmal beide Wörter gebrauchen. Also sind eher geistiger Art, manchmal sind sie eher natürlicher Art, aber nichtsdestoweniger von Gott. Und ein Beitrag in der Gemeinde kam zustande auf Veranlassung des Geistes, welch immer Art er sein mochte. Deshalb kann Paulus so sprechen. Wir sind das nicht so gewohnt, aber wir wollen uns an die Sprache der Bibel gewöhnen. Weder durch Geist, das heißt, wenn jemand eine Botschaft bringt in der Gemeinde und will jetzt prophezeien, der Herr sei schon gekommen, dann sagt Paulus, glaubt ihm gar nicht. Ja? Das ist nicht der Heilige Geist, der sowas sagt. Glaubt dem nicht. Lasst euch nicht erschrecken durch so eine Botschaft, die ist falsch. Noch durch Wort, das heißt durch normale Verkündigung, als durch uns, Entschuldigung, noch durch Wort als durch uns, das heißt, niemand soll sagen, wir hätten es gesagt, Paulus und Sostenus und Timotheus und Silas und so weiter, die würden sowas nicht sagen, vergewissert Paulus, nicht noch durch Wort als durch uns, als wäre der Tag Christi bereits da.
Bitte? Sie haben ein kleines Stück ausgelassen, noch durch Wort, noch durch Brief oder Aufstellung ist es dann heißen.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Noch durch Brief als durch uns. Jetzt habe ich den, das kriege ich nicht da. Aber das stimmt, glaube ich. Brief sollte da sein. Im Abschreiben habe ich das wahrscheinlich ausgelassen. Am Ende von Vers 2 steht manchmal bei den griechischen Handschriften Tag des Herrn und manchmal Tag Christi. Und je nach Wissenschaftler meint man, das eine wäre richtiger als das andere. Nach meiner Meinung ist Tag Christi besser, aber es macht eigentlich nicht viel aus in Bezug auf die Lehre dieser Verse. Das heißt, wenn Sie es noch nicht wissen, es gibt Lehrer der Heiligen Schrift, die aufgrund des Unterschiedes eine besondere Lehre aufbauen und sagen, während es sich in Vers 1 um die Entrückung handelt, handelt es sich in Vers 2 nicht darum, sondern um den Tag des Herrn, sagt man, welcher Tag der Tag des Gerichtes ist, der später kommt. Es wird da gelehrt, dass das Kommen Jesu, manchmal geht man so weit und sagt, die Entrückung sei nicht das Kommen Jesu. Es geht natürlich zu weit. Aber damit Sie informiert sind, man teilt also das Kommen Jesu auf in zwei und sagt, hier würden wir, hier würden wir entrückt werden, wenn Jesus in die Luft kommt, kommen wir auch von unten in die Luft und begegnen ihm in der Luft. Und das andere Mal würde er in Israel auf den Ölberg kommen, seinen Fuß auf den Ölberg setzen. Ich persönlich bin ebenfalls der Meinung, dass das Kommen des Herrn als Rückkehr, als Wiederkunft aufzuteilen ist in zwei Kommen. Genau wie das im Alten Testament prophezeite Kommen mit dem Kommen Jesu in die Welt aufgeteilt wurde in zwei. Im Alten Testament sieht der Prophet das noch nicht. Er kann in einem Atemzug von dem sprechen, was wir heute wissen, war zwei Kommen. Das ist so, wie wenn wir in den Bergen sind und wir haben eine Bergkette. Stehen Sie jetzt nicht hier vorn und schauen die drei sich an, sondern hier auf der Seite und schauen die drei Berge als eine die zwei sind hinter dem ersten, dann sehen sie möglicherweise nur einen Berg. Sie sehen auch gar nicht die Täler dazwischen. Und so ist es in der Schau des alttestamentlichen Propheten. Das ist das Bild, das hier oft gebraucht wird und zu Recht. Man sieht, der Prophet im Alten Testament, ihm wird gezeigt, dass Jesus kommt, aber er sieht nicht die Täler dazwischen. Aber wenn Jesus kommt, dann wird deutlich, dass dieses Kommen, dieses ist weit weg, es sind nur zwei Berge, also in Bezug auf das Kommen selbst. Das heißt, dieses Tal wird jetzt sichtbar. Die Jünger von Jesus müssen das lernen und sie erfahren es dann auch bald, dass Jesus gekommen ist und dann noch einmal kommen wird. Und dazwischen gibt es eine Zeit, und sie wussten am Anfang nicht, wie lange sie sein würde, sie wussten es überhaupt nicht, aber sie meinten, es würde vielleicht kürzer sein. So viel wussten sie, dass es nicht gleich geschehen würde, ja, das wussten sie schon. Lassen Sie sich nicht erschüttern durch sogenannte Theologen, ich sage so genannt, weil sie in die Schule gegangen sind und Professoren vielleicht heißen, könnten sie als Theologen gelten, und sie sind es auch, sie sind Schultheologen, aber das heißt nicht, dass sie biblisch sind, notwendigerweise. Und welcher Art sie auch sind, lassen sie sich nicht einschüchtern oder erschüttern oder erschrecken, wie Paulus das sagt, durch die Aussage, die Apostel hätten Jesus in ihrer Zeit erwarten. Ich kann Ihnen eine Anzahl von Argumenten aus der Heiligen Schrift zeigen, die zeigen, dass das nicht stimmt. Petrus zum Beispiel wusste, er würde erst sterben. Paulus wusste das auch. Sie sprechen aber so, wie wenn Jesus kommen könnte, während sie leben. Damit lehren sie uns, so zu sprechen. Und wir sprechen auch so, aber wir wissen, wir könnten sterben. Ja? Aber wir sprechen, wie wenn Jesus kommen könnte, während wir leben. Ja? Aber damit haben wir nicht gesagt, dass wir wissen, beziehungsweise fest meinen. Nun, einige werden, sind schon der Meinung, dass er während ihres Lebzeit kommen würde. Aber normalerweise ist das nicht die Sprache, die Denkweise der Christen. Normalerweise räumt ein Christ ein, er könnte sterben, bevor Jesus käme. Sagt aber, wenn Jesus kommt, und wir hoffen, es ist bald, beziehungsweise denken, es ist so. Also dieses Tal hat man nicht gesehen. Und man stellt jetzt fest, das Kommen Jesu ist aufgeteilt worden in zwei Kommen. Von dieser Perspektive aus sieht man jetzt nur einen Berg. Aber möglicherweise sind es wieder zwei. Und sieht aber nur den einen. Wir wissen jetzt nicht genau, es gibt Leute, die meinen, das sehr genau zu wissen, aber ich habe die Argumente geprüft. Es sind zwischen 10 und 20 Argumente, vielleicht noch mehr, die gebraucht werden. Und ich habe kein Argument gefunden, das wirklich überzeugend ist, letztlich uns zwingen muss anzunehmen, dass Jesus vor der sogenannten siebenjährigen Jahrwoche kommen müsste. Er könnte für die Entrückung, er könnte vor dieser Zeit kommen, er könnte in dieser Zeit kommen, er könnte irgendwo in dieser Zeit kommen. Natürlich am Ende kommt er auf den Ölberg hier, ja. Dann kommt er hier auf den Ölberg. Für einige ist dies vielleicht neu, aber haben Sie dann Geduld. Ich kann nicht genau alles jetzt erklären, das wäre zu weit. Du hast recht, Karl, es wird schon wieder zu gründlich. Aber ich bin doch der Meinung, dass das Kommen Jesu wieder aufgeteilt wird. Nur kann ich nicht sagen von der Schrift her, ob es mehr als 7 Jahre dazwischen gibt, oder genau 7 oder weniger als 7, vielleicht nur ein paar Stunden. Möglicherweise, vielleicht sogar, ist es sogar dasselbe Kommen. Nur eins muss feststehen. Israel, das sich bekehrt, ist bei der Entrückung nicht dabei. Das ist klar. Aber sonst finde ich kein Argument, das uns dazu noch zwingen müsste, das aufzuteilen. Aber das ist meines Erachtens ein Argument. Aber das braucht nicht allzu viel Zeit dazwischen, damit es das sein kann, dass Israel nicht dabei ist. Israel wird dann gerettet von seinen Bedrängern und dann kommt Jesus, um die Erde zu reinigen, Palästina etwas umzugestalten, topografisch. Und das tausendjährige Reich einzurichten. Und jetzt sagt man in diesem Text, man sagt, dies ist der Tag des Herrn, also das Kommen auf den Ölberg zum Gericht der Feinde Gottes, des Antichristus und seiner Kohorten. Und dies wäre der Tag Christi. Aber wenn Sie die ganzen Texte lesen, per Konkordanz sorgfältig alles studieren, dann hält das nicht Wasser, diese Lehre. Die Lehre wird leck, das heißt, es hält nicht stand. Das Ganze ist Tag des Herrn. Das Ganze ist Tag des Herrn. Das Kommen Jesu, für wen immer auch. Der Begriff Tag des Herrn ist ein Begriff, der schon im Alten Testament gebraucht wird, einfach für das Eingreifen Gottes. In besonderem Sinne bezieht es sich auf das Kommen des Messias zur Herstellung seines Reiches. Aber dieser Tag, in Anführungsstrichen, ist ein sehr langer Tag von wenigstens 1000 oder mehr Jahren, ja. Da sind eine ganze Menge von Ereignissen, die stattfinden an diesem Tag. Da wird Tag im weiteren Sinne gebraucht, nicht als 24-stündiger Tag. Also man kann von diesem Text nicht ableiten, dass was jetzt folgt, nicht mit der Entrückung zu tun hat. Das geht nicht. Von daher ist vielleicht eine ganz neue Vista des Denkens für Sie, aber ich muss das einfach so sagen, von meiner Überzeugung her, von meinem Studium her. Niemand führe euch, die Christen in Thessalonich, es betrifft sie also, sie sind also nicht entrückt, das ist klar, niemand führe euch in irgendeiner Weise irre, weil der Tag des Versammeltwerdens, der Tag Christi, der Tag des Herrn, nicht kommt, bevor der Abfall gekommen ist. Diese Frage nach dem Abfall kam in diesen Tagen. Und ich konnte nicht genau sagen von diesem Text her, ob es sich um einen Abfall in einem gewissen Maße von wahrhaft Gläubigen ist oder ob es sich um einen Abfall von falschen Christen ist. Denn es gibt ja eine Christenheit außerhalb der Gemeinde. Denn die Gemeinde hat ja einen starken Einfluss gehabt auf ihre Umwelt, sodass viele Menschen in ihrer Umwelt ähnlich denken wie sie, nur dass sie noch nicht den Schritt getan haben. Es gibt also Christenheit oder Christentum ohne Christus im Leben, davon wissen wir. Und es könnte sein, dass es sich hier um einen Abfall handelt von dieser Christenheit. Es könnte aber von anderen Schriftstellen her sich auch um einen echten Abfall handeln. Davor, das wünschen wir natürlich nicht. Aber es kommt ein Abfall, bevor zuerst der Abfall gekommen ist. Und der Mensch der Sünde, so wird er hier genannt, er bekommt mehrere Namen, dies ist der Antichristus. Es ist nach Daniel der König, Daniel 11, Daniel 7 und ja, Daniel 7, das kleine Horn, verschiedene Namen nach Offenbarung, das erste Tier, der Mensch der Sünde enthüllt worden ist. Der Sohn des Verderbens, das heißt, der Mensch, der dem Verderben von Gott her bereits geweiht ist. Ja, bitte.
Ich habe da in Hebräer eine Stelle gefunden, die wahrscheinlich erläutert, dass es sich doch um Gläubige handeln könnte. Mhm. In Hebräer 6, ich weiß nicht, ob Sie die Stelle kennen.
Ja.
Das Gute, denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben, das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefangen sind, wieder zu erneuern, zur Buße und so weiter.
Ja.
Da müsste es doch nach diesen Worten sich um Menschen gehandelt haben, die schon die Kräfte des, wie es hier heißt, das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben, aber den Heiligen Geist besessen haben, wie ich es jetzt hier in Hebräer vorgelesen habe.
Die Frage wäre, ob die Menschen in 2. Thessalonicher 2 solcher Art sind. Natürlich, dieser Vers spricht von einem Abfall, von der Möglichkeit eines Abfalls. Die Frage ist jetzt, ob es sich um dieselbe Art von Abfall handelt. Ja. Es ist noch ein Problem in Hebräer 6 und das hat mit dem Partizip zu tun, das gleich folgt. Wir wissen nicht genau, wie das zu übersetzen ist vom Griechischen, weil diese Partizip, diese Endform, kreuzigend steht im Grundtext. Ja? Kreuzigend den Sohn Gottes. Ja? Und wir wissen nicht, ob es heißt, bedeutet, weil sie kreuzigen, dann würde es so heißen, wie sie jetzt sich das vorstellen. Dann würde es sich um einen Abfall handeln. Oder während sie sich kreuzigen. Während sie kreuzigen. Das heißt, solange sie diese Einstellung haben, ist ja natürlich unmöglich, sie zur Buße zu führen. Ja? Und das ist eben nicht ganz klar vom Griechischen her, welches jetzt das muss offen gelassen werden. Von den Aussagen, die Sie gelesen haben, über das Teilhaftigsein und so weiter, von daher kann es nicht entschieden werden, das heißt nicht gegen einen Abfall. Manchmal wird gesagt, das ist das Los solcher, die fast Christen wurden, aber nicht ganz. Das geht nicht. Nicht vom Grundtext. Schmecken heißt, ist ein Wort nicht nur, wie wir im Deutschen das tun, schmecken, sondern das heißt teilhaftig werden. Ja. Und wir können das also nicht so deuten, dass es sich hier nur um eine Annäherung handelt. Die wären fast gläubig geworden, aber nicht ganz. Und wenn die dann davon abfallen würden, dass es nicht möglich ist, sie zu erneuern, weil sie dann den Sohn Gottes auf neue kreuzigen. Da sind viele Probleme da. Es gibt viele Auslegungen dieses Textes. Es ist ein schwieriger Text. Ich persönlich bin der Meinung, dass der Schreiber sagen will, es gibt einen Abfall, vor dem warne ich. Ich bin aber nicht der Meinung, dass ihr dabei seid abzufallen, weil er das anschließend sagt. Aber in diesem und dann weiter in dem ganz, fast im ganzen Kapitel spricht er von dieser Möglichkeit. Und davor will er warnen, dass es nicht so weit kommt. Die Warnung ist nicht eine leere Warnung, ja? Und diese Warnung kommt immer wieder vor im Hebräerbrief, wird ganz ernst dann in Kapitel 10, am Ende des Kapitels, wo heißt, dass er dann keine Freude haben wird an denen, die zurückweichen, ja, die dabei waren, aber zurückweichen. Jetzt ist die Frage, ob es sich hier um denselben Abfall handelt, oder ob es sich um beides handelt. Einige, die wirklich waren, möglicherweise ist beides, ja. Ein genereller Abfall vom Evangelium, und einige darunter wären möglicherweise Gläubige. Das ist meine Meinung. Ja. Niemand führe euch in irgendeiner Weise irre, weil der Tag nicht kommt, bevor zuerst der Abfall gekommen ist und der Mensch der Sünde enthüllt worden ist, der Sohn des Verderbens, der also dem Verderben geweiht ist, von Gott her, er weiß es schon voraus, der widersteht. Das heißt, Gott widersteht und seiner Sache und sich über alles erhöht, das Gott heißt. Hier wird höchstwahrscheinlich Bezug genommen auf Daniel 11. Das ist die Formulierung dort. Er erhöht sich über alles, das göttlich heißt. Götter und den christlichen oder jüdischen Gott. Das Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, weil er selbst verehrt werden will, so dass er sich als Gott in das Heiligtum Gottes setzt und sich selbst für Gott ausgibt. Er ist also nicht gegen die Anbetung, sondern nur gegen die Anbetung anderer Götter. Ja? Nur dagegen ist er. Er ist nicht gegen Göttlichkeit, nur dagegen, dass etwas anderes Gott sein soll als er. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dieses sagte, als ich noch bei euch war? Es ist erstaunlich, finde ich, wie viel Gott oder in den kurzen Wochen, in welchen er in Thessalonich war, wie viel er in dieser Zeit den Thessalonichern schon mitgegeben hat. Ich wäre gern dabei gewesen, um zu lernen, wie man Evangelium verkündet und gleichzeitig Nacharbeit tut. Ja. Sodass Christen, die nur einige Wochen alt sind, schon fähig sind, als Gemeinde Jesu in Verfolgung standhaft zu bleiben, wissen schon allerhand über die Wiederkunft Jesu und so weiter. Und ihr wisst nun, und dieses Wort hat mich angeregt, und von daher bin ich der Meinung, dass die Lösung von den Versen 6 bis 8 einfach sein sollte. Wenn die Thessalonicher es wussten und er es nicht gesagt hat, der Brief aber über die thessalonische Gemeinde hinaus der Gemeinde Jesu für alle Zeiten überlassen worden ist, dann müssten wir es auch wissen. Das heißt, wir haben nicht weit zu suchen nach der Antwort. Es muss etwas sein, das auf der Hand liegt für den Bibelleser, für den Bibelkenner. Muss also nicht etwas Fabriziertes sein, etwas, das man weiter sagen muss, aha, das man nicht von selbst kennen würde, worauf man nicht von selbst kommen könnte. Ihr wisst nun, was zurückhält. In Vers 6 steht was. In Vers 7 ist es. Da ist es er. Ja, da ist es er, bis er. In Vers 6 ist es, was zurückhält, so dass er zu seiner Zeit enthüllt werde. Wer soll enthüllt werden? Der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Der soll enthüllt werden, das heißt, er ist nicht sichtbar, Gott lässt es nicht zu, dass er bekannt wird, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt wird er offenbar werden. Noch einmal Vers 2, der Abfall kommt, bevor Jesus kommt. Auch der Mensch der Sünde wird enthüllt, bevor Jesus kommt. Davon spricht er in Vers 6, von dieser Enthüllung. Bis dann hält etwas zurück, sodass er zu seiner Zeit enthüllt werde. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist bereits am Werk, aber nicht sichtbar, das heißt nicht in Personenform sichtbar. Wir sehen das Werk der Sünde am Werk, aber wir sehen nicht den Mensch der Sünde. Deshalb muss er enthüllt werden. Das Gesetz der Gesetzlosigkeit, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist zwar am Werk, aber noch nicht der Mensch der Gesetzlosigkeit. Der ist noch nicht zu sehen. Aber wer hält das Wirken der Gesetzlosigkeit in seinen Bahnen? Nach der Heiligen Schrift. Nicht nach einigen Lehren, sondern nach der Heiligen Schrift. Wer setzt dem Bösen Grenzen? Gott. Das ist klar. Das ergibt sich ganz deutlich aus Daniel 4 bei Nebukadnezar und vielen anderen Stellen. Gott setzt dem Bösen Grenzen. Die Wellen des Bösen und die Sündenwelt wird mit einem Meer verglichen. Dieses Meer, sagt Gott, bis hierher kommen die Wellen und nicht weiter. Das dürfte in Hiob stehen. Ich weiß nicht genau, wo das steht. Bis hierher und nicht weiter dürfen die Wellen kommen. Gott setzt dem Bösen Grenzen. Gott ist es, der aufhält, beziehungsweise die Institutionen, die Einrichtungen, die er dazu benutzt. Als da sind Gemeinde Jesu, Regierungen, Römer 13, fromme Menschen, alles das, was Böses zurückhält. Das gebraucht Gott. In dem Sinne, Vers 6, was? Ihr wisst, was zurückhält. Ja? Gott steckt dahinter, aber er gebraucht Einrichtungen und Menschen, um dieses Böse zurückzuhalten. Wir sind das Salz dieser Erde, das Licht dieser Welt. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist bereits am Werk, nur ist zur Zeit der Zurückhaltende. Dies ist jetzt eine spärliche Übersetzung. Man muss im Deutschen, oder es ist gut, des Verständnisses wegen, ergänzen wir. Wir können das so lesen: Nur ist zur Zeit einer, der zurückhält. Zurückhält. Komma, bis er, und jetzt eine wörtliche Übersetzung, bis er aus der Mitte hervorgeworden ist oder hervorgeboren ist, nicht genommen. Wie gesagt, in diesen Tagen habe ich gesagt, ich weiß nicht, warum man so übersetzt. Ich habe diese Lösung dieses Problems von einem Wissenschaftler, der sich damit speziell befasst hatte. Und er sagte, er wisse auch nicht, wieso man auf dieses gestoßen wird. Er gab eine mögliche Lösung, wie ich gesagte. Man nimmt offenbar an, übers Lateinische, dass das Griechische so zu verstehen wäre, aber das darf man nicht ohne weiteres. Diese Übersetzung stammt, die wir normalerweise haben, stammt offenbar eher vom Lateinischen als vom Griechischen. Das heißt, man hat sich bei der Übersetzung des Griechischen von der Bedeutung des Lateinischen bestimmen lassen. Und das ist also eine tendenziöse, wie wir sagen, eine tendenziöse Übersetzung. Wörtlich heißt es, bis er aus der Mitte hervorgebracht worden ist und dann, jetzt kommt ein neuer Satzteil, und dann wird enthüllt werden der Gesetzlose, der jetzt noch nicht, Vers 6, enthüllt ist. Dann wird er enthüllt werden, wann der Zurückhaltende nicht mehr zurückhält. Wann er seine Hand zurückzieht. Wann Gott seine Hand zurückzieht, dann wird der Gesetzlose enthüllt. Das heißt, aus der Mitte hervorkommen. Entstehen. Dasselbe Wort, das wir in Johannes 1 haben. Durch das Wort ist alles entstanden, das entstanden ist. Und es ist nichts entstanden und nichts von dem, das entstanden ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Johannes formuliert sich sehr sorgfältig und gründlich da. Dasselbe Wort ist hier gebraucht. Es handelt sich um ein Werden, Hervorgehen. Dann wird enthüllt werden der Gesetzlose. Das heißt, er steht unter keinem anderen Gesetz. Er ist das höchste Gesetz, weil er Gott ist, ja. Er bestimmt. Deshalb gesetzlos, weil er nicht unter einem Gesetz steht. Das ist Gesetzlosigkeit. Nicht Chaos, weil er ein Autokrat ist, ein absoluter Diktator. Professor Künneth sagte, erst dann haben wir absoluten Totalitarismus. Was man bis heute erlebt hat, ist nicht totaler Totalitarismus. Absoluter. Aber dann haben wir es. Offenbarung 13. Dann wird enthüllt werden der Gesetzlose, welchen der Herr, und jetzt passen Sie gut auf und stellen sich das vor. Stellen Sie sich vor, was jetzt von diesem gesagt worden ist. Er setzt sich ein wie Gott in den Tempel, das heißt ins Heiligtum. Und ich persönlich bin der Meinung, dass der Tempel in Israel ist, der dann steht. Aber es müsste nicht gerade sein, vom Wort her. Aber von anderen Texten her ist das meine Meinung. Er ist also absoluter Diktator. Nichts lässt er gelten an Verehrung, außer ihm selbst. Er ist das Höchste, das es zu verehren gibt. Dieser absolute Herrscher der ganzen Welt, hören Sie zu und lassen Sie sich trösten und ermutigen, welchen der Herr durch einen Hauch seines Mundes verzehren und durch die Erscheinung seiner Gegenwart unwirksam machen wird. Ein Pusten und er ist weg. So schnell wird Gott fertig mit Satan und seinen Feinden. Und Sie haben Angst, wir haben Angst. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir sind in Christus. Das heißt nicht, dass wir nicht leiden müssen. Das sagt Paulus deutlich. Das hat Bruder Beisch an einem Abend sehr schön formuliert in seinem Schlussgebet. Gott führt uns durch Leiden, aber wir müssen keine Angst haben, dass wir dadurch aus der Hand Gottes gerissen werden, dass der Feind uns überwinden könnte. Das kann er nicht. Wir sind fest in seiner Hand. Wir dürfen keine Angst haben, wir brauchen keine Angst zu haben vor okkulten Einwirkungen. Ja, mag jemand sein, ich habe sie poltern gehört. Mag sein. Aber das heißt nicht, dass der Feind ein Anrecht auf sie hat. Ja, er macht aber ein Anrecht geltend. Pfui. Entschuldigen Sie. Aber das hat nichts zu sagen. Das hat nichts zu sagen. Ja, aber der Seelsorger hat das gesagt. Das mag sein, aber nicht der Herr. Und für mich gilt, was der Herr sagt. Nicht die Seelsorger. Wissen Sie, die Seelsorger wollen allerlei gesehen haben manchmal. Die wissen viel zu viel über die geistige Welt und haben keine offenen Augen für die geistige Welt. Niemand von uns sieht Dämonen. Niemand von uns kann Engel sehen, niemand von uns kann den Herrn sehen. Die geistige Welt ist für uns verschlossen. Und wir sollten nicht wagen zu sagen, was da passiert, wenn wir es nicht wissen. Wir sollten uns am Wort halten. Und in Epheser 1 und in Kolosser Kapitel 2 steht deutlich geschrieben, dass Jesus die gesamte okkulte Welt überwunden hat und ich stehe in Christus und in seinem Sieg. Und dieser, der von Satan beherrscht ist und sein Instrument ist, lesen Sie Offenbarung 12 und 13, mit seiner Färbung, mit seiner Form, Gestaltung, ihn projiziert Satan und stellt ihn hin als seinen Repräsentanten in dieser Welt über diesen Antichristus. Nicht Pseudo-Christus, kein Messias ist er. Er ist ein Gegner des Christus, kein Christus, auch nicht ein Falscher. Das griechische Wort bedeutet nicht falscher Christus. Er kommt nicht als Messias. Er kommt als Gegner von Christus. Er kommt als einen antigöttlichen Herrscher. Sein Reich steht im Zeichen der Antigöttlichkeit. Dieser Satan, der das vermag, den hat Jesus besiegt und ich stehe in seinem Sieg. Und das soll uns trösten. Ich finde ungeheuren Trost in diesem kleinen Wort. Und dann ist er weg. Das ist alles, was es braucht. Bitte.
Ich glaube schon, dass der Antichrist auch Gegner Christi ist, aber er sitzt nicht anstatt Christus hin, ja, an die Stelle Christi und lässt sich die Verehrung bringen, die eigentlich Gott oder Christus zusteht. Weil Antichrist heißt dann nicht nur Gegner, sondern auch anstatt.
Nicht in dieser Doppelbildung. Man sagt das immer wieder, aber Anti in so einer Bildung bedeutet nicht anstelle von. Es kann Vize bedeuten, aber nicht falsch. Nicht falsche. Wenn es anstelle von heißt, dann ist es immer zu Recht, nicht zu Unrecht. Das heißt, ein Vize-Manager wäre ein Anti-Manager, ja? Aber nicht ein falscher, der nicht ein dafür gebraucht das griechische Pseudo. Zum Beispiel Matthäus 24, wo von falschen Christussen die Rede ist, da steht nicht Anti, da steht Pseudo-Christi. Ja. Das ist ein Unterschied. Ich weiß, es wird immer wieder gesagt.
Das Problem enthält eigentlich nur dann auf, wenn man so den Werdegang des Antichristen so betrachtet. Ich gehe jetzt aus, dass das stimmt, dass er die ersten 3,5 Jahre ungefähr eigentlich eine sanfte Richtung hat, ja, ja, wo er Frieden stiftet. Ja. Und dann halt, der Ritter ist, ja, er wird ja scheinbar, so, wenn man das so mitkriegt, auch von Israel anerkannt. Wahrscheinlich, ich nehme auch an, dass er sich dann später in den Tempel setzt, weil Jesus hätte ja, was soll sich dann Jesus aufregen, großartig, wenn er sich in einem Petersdom setzt oder was, ja. Das ist ja nicht sein Gebäude für ihn, ja, sondern nur der Tempel in Israel dann, ja. Da kann ich das schon besser verstehen. Und deswegen meine ich, wenn der Antichrist am Anfang so die sanfte Tour macht und dann zu Ruhm kommt und ist da eigentlich der Mann, ja, denn im Prinzip auch Israel erwartet, er bringt ja Frieden. Also falschen Frieden allerdings.
Ja.
Und von daher kann ich es auch verstehen, dass er dann mal anstelle des Christus tritt. Aber später, nach den 3,5 Jahren, kommt ja eine Wandlung und dann macht er ja gegen Gott, wo er sich als Gott dann anbeten lässt.
Theoretisch ist all das möglich. Aber wir haben keine Gründe, von daher anzunehmen, dass es sich um einen falschen Messias handelt. Nur weil er Frieden stiftet, nur weil er Ruhe bringt, müsste nicht heißen, dass Israel ihn schon als Messias annimmt. Ja. Ich persönlich vermute, dass Israel den falschen Propheten als Messias annehmen wird. Das ist meine Vermutung. Aber unmöglich ist es nicht. Nur kann es nicht vom Wort abgeleitet werden. Und auch nicht von irgendwelchen Angaben. Denn die ganze Beschreibung des Antichristus steht eher im Zeichen von Spannung. Auch nicht nur Christen wird er verfolgen, nicht nur Juden, sondern auch eigene Leute, nach Daniel. Ja.
Bitte. Ja, es gibt noch eine Sache, die da auffällt. Und zwar,
ja. Ein Bibelwort? Oder ein deutsches Wort.
Ich wollte mal was fragen, ja?
Ja.
Wird er direkt gegen Jesus auftreten oder wird Jesus bei ihm gar nicht erwähnt und totgeschwiegen von ihm aus, dass er gar nicht existent ist? Oder führt er schon bei seinem Erscheinen einen direkten Kampf gegen Christus, indem er gegen ihn propagiert? Oder?
Er führt einen Kampf gegen die Heiligen, gegen die Christen, und insofern dürfte es auch gegen Christus sein. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Erwähnung gibt von Christus direkt in dieser Verbindung, aber es ist die Rede von den Nachfolgern von Jesus, und insofern ist das implizit, das heißt eingeschlossen oder anzunehmen. Haben Sie es jetzt?
Ja, das muss ich anfangen. Und zwar die Stelle, was heißt, der Teufel verkleidet sich auch als Engel des Lichts. Meine, Satan war ja Engel des Lichts.
Ja.
Verkleidet sich auch als Engel des Lichts, um Menschen zu verführen.
Ja.
Und das ist ja, das kann man eigentlich nicht so verstehen. Der Teufel ist ja der Gegner Gottes und er erreicht eigentlich sein Ziel dadurch, dass er Gott im Prinzip nachahmt, nur vielleicht zu 95% oder 99%. Und das 1%, ja, das ist dann das Verkehrte dran. Ich meine, dass das nicht immer so bleibt, sondern wenn ich der Lüge, dem 1% gehorche, und dann komme ich ja immer weiter vom Gott weg. Also der Weg ist zu Gott und dann kommt da so leichte Abbiegung, ja. Und es wird ja immer schlimmer zum Schluss. Und von daher wäre es auch möglich zu verstehen, dass der Teufel das auf diese Art macht.
Dass er es mit Verführung macht, das ist, wird jetzt in den nächsten Versen gesagt, wie er das fertig bringt, die Menschen zu verführen. Ihn, Vers 9, ihn, dessen Ankunft und Auftreten nach der Wirkung Satans erfolgt, da ist das Geheimnis seiner Kraft, unter Entfaltung aller Kräfte, Zeichen und betrügerischen Wunder und in aller Verführung der Ungerechtigkeit unter denen, die verloren gehen. Dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, durch welche sie hätten gerettet werden können. Aus diesem Grunde wird Gott ihnen eine wirksame Irreführung schicken. Das heißt, Gott gebraucht den Antichristus, um sie zu verführen. Aber merken Sie hier, wir fragen uns heute oft, wie ist es möglich, dass Menschen verführt werden, dass sie das nicht erkennen. Das Geheimnis ist in Vers 10. Dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen. An irgendeiner Stelle im Leben eines Verführten gab es eine Begegnung mit der Wahrheit und er war nicht bereit, sie anzunehmen. Er mag diese Stelle nicht mehr Erinnerung haben. Aber was er jetzt glaubt, ist die Folge davon. Gott wird gerecht sein. Es fällt mir auf, dass Tyrannen oder dass Despoten oder Diktatoren oder Männer in Regierungen, die viel Leiden verursacht haben durch ihre Macht, dass es sich immer wieder herausgestellt hat, dass sie irgendwo einmal eine Gelegenheit hatten, eine Begegnung mit der Wahrheit. Zum Beispiel das Beispiel von Hitler. Ich habe einen Mann gekannt, der war Fabrikant in Nürnberg in jener Zeit, in den 30er Jahren. Ich war nicht da. Ich habe ihn erst später kennengelernt, als ich nach Nürnberg kam. Und er war bereits wohnhaft in den USA. Er kam wieder in seine Heimat, als Billy Graham dort war, weil er ihn stark gefördert hatte. Und dieser Fabrikant erzählte, dass als er seine Fabrik in Nürnberg hatte, dass er Hitler, als er noch so mit seinen Braunen im Lande herumkreist und allerhand anstiftete, bevor er an der Macht war, dass er ihn mal eingeladen hatte, es war ja in Bayern, zu sich eingeladen hatte und versucht hatte, ihn abzuraten von dem Wege, den er eingeschlagen hatte. Hitler ließ natürlich nicht auf sich einreden, hat seinen Weg weiter so geführt. Aber es war für mich beeindruckend zu hören, dass Gott einen Christen hatte, der Hitler in den Weg trat, ihm eine Gelegenheit gab, diesen Weg zu lassen. Ja. Solche Geschichten gibt es immer wieder. Gott ist gerecht und begegnet Menschen mit der Wahrheit. Und wenn sie dann ihre Entscheidung, auch wenn es noch so klein ist, treffen, dann kann Gott mit der Unwahrheit als Gericht kommen. Das ist dann, ich finde das schrecklich, aber das Leben ist nun einmal ernst. Ja? Es ist nun einmal ernst. Übrigens, diese Liste von Wirkungen in Vers 9 läuft sehr stark parallel mit der Liste von göttlichen Wirkungen in Hebräer Kapitel 2, die in der apostolischen Zeit stattfanden, die Gott gewirkt hat. Das heißt, was Satan tut durch seine Personen, sieht genauso aus wie das, was Gott in der ersten Zeit tat. Und zu rufen, heute nach jenen Wundern kann dem Satan die Tür öffnen, um das zu simulieren. Man wird dann fragen müssen, in welchem Zeichen geschieht hier oder wird gerufen. Ja? Und wenn das Zeichen unbiblisch ist, dann haben wir Grund anzunehmen, dass es nicht Gott ist. Wenn es übernatürlich ist, dann müssen wir schließen, dass es nicht von Gott ist, sondern von Satan ist. Wenn es natürlich zu erklären ist, dann ist die Möglichkeit da, dass der Mensch es fabriziert. Aber wenn es übernatürlich ist, wie bei Catherine Kuhlmann, die eine unbiblische Lehre hatte, die von ihrem Mann weggelaufen war und so weiter, und die sich selbst erhob zur Verkündigerin, ja, ihr Weg, bevor sie berühmt wurde, war ein unbiblischer Weg, ihre Lehre war unbiblisch, und dennoch, wenn sie verkündete oder wenn sie Versammlungen hatte, konnten Menschen leibhaftig durch die Luft geworfen werden in die Ecke. Das ist nicht menschlich. Das heißt, das ist nicht zurückzuführen auf natürliche Kraft. Entweder ist das von Gott oder von Satan. Es gibt keine zwei anderen Möglichkeiten. Und wenn die Basis der Kraft nicht biblisch ist, dann habe ich ein Recht zu schlussfolgern, dass die Basis satanisch ist. Ja? Diese Verführung wird, oder vielleicht findet sie heute schon statt, aber bitte.
Ja, wir machen sie fertig.
Ich bin schwer, ja. Danke.
Die Frage, die sich hier stellt,
ja.
Wann beginne ich am besten, mich darauf vorzubereiten?
Jetzt.
Auf seine Verführung, ja. Das wird einem sehr schwer gemacht. Es fängt an, dass man ganz einfach mal kritisch vielleicht die Predigten von Pfarrern oder anderen Rednern prüft und dann feststellt, oh, da stimmt irgendwas nicht. Hier ist eine soziale Prägung. Hier ist eine soziale Prägung da. Oder hier wird nicht biblisch gehandhabt. Ja. Was haben wir gesagt? Abendmahl, Taufe und so verschiedene Sachen. Ja. Aufbau der Gemeinde innerhalb und so Sachen. Kann ich da schon beginnen oder muss ich warten, bis sich da irgendwann mal am Himmel ein Loch zeigt und da steht so, jetzt fangt an, so wie es manche sagen, ja, irgendwann wird es das Gott schon zeigen, wann es soweit ist. Ja.
Warum will man das wissen, was ja, wie weit ist?
Ja, wenn sie zum Beispiel aus der Kirche austreten müssen, weil es ja klar ist, mit der Kirche kann es nicht mehr lange dauern oder so.
Oh, das hat nichts damit zu tun.
Ja, aber das wurde mir zum Beispiel gesagt. Ja.
Ach so. Nun, da können Sie denen auch sagen, was ich Ihnen jetzt sagte, dass es nichts damit zu tun hat. Ja.
Für mich ist es bloß interessant, die Verführung fängt ja schon in der Kirche auch an, ja.
Ja, die fängt aber auch in den Freikirchen an.
Ja, klar, die fängt überall dort an, wo nicht biblische Verkündigung ist.
Ja.
Ich meine, ich komme jetzt aus der Situation, bei uns gibt es jetzt keine Freikirche, wo ich kontrollieren könnte, bei mir gibt es jetzt eigentlich nur eine Kirche, wo ich das festgestellt habe.
Ja.
Und da muss ich doch schon eine Entscheidung treffen. Ich muss sagen, hier kann ich nicht mehr oder hier will ich nicht mehr oder ich setze mich dem Ganzen einfach aus. Dass ich dann immer noch reinlaufe, obwohl ich eigentlich weiß, was da rauskommt, ist nichts.
Am besten, man denkt nicht so stark im Rahmen von Organisation als von Menschen. Auch in positiver Weise geht es nicht um Organisation, wo soll ich hingehören, sondern mit welchen Menschen soll ich zusammen sein. Und umgekehrt, von welchen Menschen soll ich mich trennen. Ja. Und das ist natürlich eine schwere Frage. Sie kann schwer werden, manchmal ist sie leichter, manchmal ist sie schwer. Es ist nicht immer leicht zu wissen, wann man die Beziehung zu jemandem abbrechen soll. Aber wenn er behauptet, ein Lehrer zu sein, und ich weiß, er ist nicht wiedergeboren, das heißt, ich habe Grund, genügend Grund, fest anzunehmen, er ist nicht ein echter Nachfolger Jesu, dann zum Beispiel sollte ich ihn nicht als meinen Hirten anerkennen. Dann sollte ich mich von ihm wenden. Ich darf nicht einem Hirten folgen, ihn anerkennen als meinen Hirten, der nicht in der Gemeinde Jesu ist, am Leib Jesu ist. Wenn er wiedergeboren ist und seine Lehre in dem Maße unbiblisch ist, dass sie das Heil anrührt. Zum Beispiel, er glaubt nicht an die Jungfrauengeburt Jesu oder an die echte körperliche Auferstehung oder ähnliche Lehren, die das Heil betreffen, die Tür zum Heil, dann ist er ein irreführender Lehrer, ein Irrlehrer, und ich habe mich von ihm zu wählen, auch wenn ich meine, er könnte Christ sein. Jetzt ist eine weitere Frage. Jetzt gibt es viele Hirten und Gemeinden, wo weniger kritisches, aber doch ungutes biblisches Gedankengut vorhanden ist. Ich könnte vielleicht mit meinem Wissen der Heiligen Schrift dort immer noch zuhören und etwas gewinnen aus der Verkündigung, weil da genügend ist an Gutem. Ich müsste nicht Schaden nehmen. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass ein Christ immer bereit sein sollte, einen jungen Christen mitzunehmen. Und die Frage ist, könnte ich einen, den ich zum Herrn geführt habe, mitnehmen? Könnte ich ihn diesem Hirten bzw. dieser Gruppe von Christen seelsorgerlich anvertrauen zur Betreuung? Dann bekommen sie ein zusätzliches Kriterium. Das sind Erwägungen. Dann gibt es heute noch ein sehr schwieriges Thema, und das ist die Ästhetik. Der Ethos in der Gemeinde, das heißt die Bewegungen, Hand hochheben und so weiter, die das Äußere, das Nervliche ansprechen, die Aufregung, die nervliche Aufregung und so weiter, Bewegung, Anfassen und so weiter, das ist alles, geht alles über körperliche Mechanismen. Das heißt, hier liegt eine Betonung vor. Das ist ungesund und führt zu ungeistlichem Denken. Das Denken wird hier beeinträchtigt. Man darf sich jetzt hier nicht vorwerfen lassen und sagen, es geht zu nüchtern bei euch vor. Ich würde das als eine positive Beurteilung finden. Es muss nüchtern zugehen. Es darf nicht zu viel Bewegung in der Gemeinde sein. Es darf Freude sein, die sich im Singen und so weiter äußert. Es darf immer wieder aufgestanden werden oder hingesetzt werden. Aber nicht so wie bei Watchman Lee, dass man jetzt ständig auf und ab geht, einfach der Bewegung wegen. Man sollte auch vorsichtig sein mit solchen, die heute allerlei Dinge einbringen, wie zum Beispiel Grüßen und so weiter. Das kann sehr ungesund sich auswirken. Das sind... Ja, es gibt heute viele Gemeinden, die zwischendurch, nachdem der sogenannte Gottesdienst, die Zusammenkunft begonnen hat, eine Pause machen und dann sagen sie, jetzt reichen sie dem Nächsten die Hand und grüßen ihn. Das kann furchtbar stören. Ich wenigstens empfinde es so. Das ist nicht der Ort, um zu grüßen. Der Ort zu grüßen ist vor der Versammlung und nach der Versammlung, nicht in der Versammlung. Es gibt heute allerhand von Störungen in der Gemeinde. Die kommen sehr subtil in die Gemeinde hinein, haben einen frommen Anschein, aber wir müssen vorsichtig sein. Was geschieht hier eigentlich unter schönem, frommem Vorwand? Man muss hier vorsichtig sein. Und dann natürlich, wenn wir bei der Ästhetik sind, die Musik selbst. Nicht zu schweigen von der visuellen Kunst, die auch manchmal eine Rolle spielt. Aber die Musik kann stören, insofern sie nicht passt zu dem Gedankengut. Und viele Christen bräuchten hier eigentlich einiges an Unterweisung über, was eine gesunde Musik ist und wann sie und dass sie und wie sie mit den Worten übereinstimmen sollten. Dieses nicht nur zutreffend für die neue Musik, sondern auch für die alte. Ein Musiker, der sich auskennt, kann unser Choralbuch unter die Lupe nehmen und eine ganze Menge von Liedern, einmal von der Musik her und zum anderen vom Text her, ausmerzen. Wenn Sie Gesangbücher haben, Ihren Gemeinden und Sie einiges an Verantwortung haben, versuchen Sie dazu beizutragen, dass nur solche Lieder gesungen werden, die wirklich mit Ehrlichkeit und von Herzen gesungen werden können. Auch in unserem Gesangbuch. Dies ist schon ziemlich gut. Aber auch da sind Lieder, die von der Musik her nicht fördernd sind, die abbauen, weil der Takt zu stark verschoben wird. Verschiebung von Takt kann als Gewürz da sein, wie bei Bach. Aber es kann die leichte Grenze des Schmackhaften übersteigen oder überschreiten und in sich selbst zur Methode werden. Und das ist dann wieder ungut. Genau wie das Feuer, das ein ausgezeichneter Diener ist, aber ein furchtbarer Meister wird. So wird es auch mit diesen Dingen. Und die Worte sind auch nicht immer gut. Es nimmt mich Wunder, was eigentlich in Gemeinden gesungen wird. Und wenn sie wüssten, wenn sie aufmerksam gemacht werden würden auf das, was sie singen, würden sie wahrscheinlich schnell aufhören. Denn normalerweise weiß ich, dass sie das nicht glauben, was sie singen. Es wäre vielleicht mal eine gute Übung, so etwas zu machen. Ich habe es in unserer Gemeinde in Basel getan, als ich noch Verantwortung hatte. Heute, wo ich nicht in der Verantwortung bin, weil ich so viel unterwegs bin, wäre es vielleicht etwas anmaßend. Wenn ich eingeladen bin, natürlich würde ich sowas tun. Aber ja, das sind so Gedanken zum Abstand nehmen, ja. Abgesehen von der Entwicklung in der politischen Welt, der Entwicklung des Antichristentums in der politischen Welt. Natürlich, das zeichnet sich heute schon ab. Ja. Immer kühner werden die antichristlichen Elemente in der politischen Gesellschaft. Ja, zum Beispiel jetzt das Vorschieben der Sonntagsarbeit. Ja. Das ist ein Fressen, ja. Ein Fressen. Immer weiter. Bitte?
Ist die sich anbahnende Verbindung zwischen der evangelischen Kirche und der Ökumene nicht schon auch ein Anzeichen?
Ja, durchaus. Ah, ja. Ja. Kirchen und Freikirchen.
Ach, ja. Ja, wie sieht es da aus, wenn ich das aufgreifen darf? Ja. Wenn so was in der Kirche beginnt, meine Stellung dazu am besten.
Die Stellung dazu.
Ja, wie soll ich mich dazu stellen? Abstand nehmen oder dulden oder
Abstand nehmen.
Zu der, ja. wenn jetzt meine Gemeinde oder die Gemeinde, in der wir drin sind,
ja,
sich zur Ökumene hinwendet, ja?
Ja.
Was soll ich machen dann?
Ja, können Sie etwas genauer werden?
Ja, soll ich dann ihr den Rücken kehren?
Wem den Rücken kehren?
Der Gemeinde.
Was, wie sieht das aus in der Gemeinde?
Ja, dass ich jetzt zum Beispiel aus der Kirche austrete.
Wie sieht das? Es ist eine Kirche. Es ist eine Kirchgemeinde.
Ja.
Und diese Kirchgemeinde ist...
Wenn die sich dann halt durch den Pfarrer und so weiter mehr zur Ökumene hinleiten lässt, das ist ja das Problem, die Verführung auch dazu, ja. Und ich erkenne das, dass das halt in der Ökumene endet. Ja, ja. Was soll ich da machen? Für ja, mich, was ist das Beste für mich dann?
Ja, dann sollte das nicht Ihre Gemeinde sein, Ihre Heimat, Ihre geistliche
das
Heimat
wollte
sein.
Ich wissen,
ja. Ja, denn Sie dürfen nicht Ihr Geld dorthin geben. Sie dürfen nicht solche als Ihre Hirten anerkennen. Sie dürfen niemanden in die Betreuung dieser Leute bringen und so weiter. Dieselben Kriterien, die ich eben nannte. Ja.
Es ist nur wichtig, dass man mal weiß, wenn sowas anfängt, ja, was soll ich da überhaupt machen? Da wird zum Beispiel von, der ist jetzt gestorben, aber von der Gemeinschaft, vom Gemeinschaftsverband, da hat einer mal gesagt, lass die Kirche nicht den Ungläubigen, geht so lange rein, was weiß ich, das ist eure, ja, das geht so lange rein, ja.
Ja, das ist ein Missverständnis von Gemeinde Jesu. Die Kirche ist nicht gleich mit Gemeinde Jesu. Gott braucht keine Kirchen, Gott braucht keine Freikirchen, Gott braucht keine Gemeinschaften, er braucht Gläubige.
Aber das, genau das wird mir dann vorgeworfen, wenn ich auf das Thema zu sprechen komme.
Ja.
Ja, der hat gesagt, lass die Kirche, und er hat halt wahrscheinlich dann Kirche gesagt,
ja,
lass die Kirche nicht den Ungläubigen, geht in die Kirche und das ist euer Platz irgendwie. Das wird mir dann vorgeworfen, ja.
Ja.
Und ja, was soll ich dann sagen, der Kurt Heimbuch, ja, das ist, natürlich, das war ein Mann, der konnte man glauben, aber jetzt hat er sowas gesagt.
Ja.
Jetzt stolper ich, und vor allen Dingen auf die anderen, bin ja darüber. Der hat es halt mal losgelassen, ja, wie bringe ich das weg?
Ja, das hat er ein bisschen zu spät gesagt. Die Ungläubigen hatten schon längst die
Steuer. Ja, das ist das Problem. Ja. Aber heute wird sich mit beiden Füßen auf solche Sachen gestellt. Ja.
Ja. Nun, sie werden bereit sein müssen, allein zu stehen. Sie werden bereit sein müssen. Das merken wir immer wieder. Ja, wir sollten vielleicht zum Abschluss kommen. Ja? Wir können noch weitersprechen, aber damit die gehen können, die gehen möchten und sich immer noch verpflichtet fühlen, dabei zu sein. Ja. Hermann, möchtest du mit uns zum Schluss beten?
Ja. Ja, Jesus, hab Dank, dass wir dich kennen dürfen. Hab Dank, dass du diese Welt gekommen bist. Dass du uns herausgezogen hast aus dem Schlamm der Sünde. Und dass du uns, die wir doch so hinhergeworfen waren, auf dich aus den Felsen gestellt hast. Hab Dank, dass du uns rausgerufen hast aus dieser Welt, Licht und Salz zu sein. Hab Dank, Herr Jesus, dass du uns fähig gemacht hast, ja, das zu sein und wirklich Zeuge zu sein für dich. Hab Dank, dass du uns dein Wort verklärst und den Heiligen Geist und durch Predigten. Hab Dank, Herr Jesus, dass du mit uns gehst jeden Tag. Dass du auch die Zukunft kennst. Und hab Dank, dass du auch, wenn es mir nicht mehr so gut geht, uns da, wieder Kraft geben wirst. Hab Dank, Herr Jesus, dass du uns in der Wiedergeburt alles geben hast, was wir brauchen. Dass wir reich sind in dir, Herr Jesus. Hab, dass wir keinen Mangel haben, im Geistlichen. Und hab Dank, dass du uns noch in dieser Welt, in Deutschland, so gut gehen lässt, Herr. Aber habt auch Achtung auf uns, Herr, dass wir uns in dieser Welt verlieren. Und dass wir, ja, die Welt lieb gewinnen. Sondern dass wir uns nach dich ausrichten, Herr Jesus. Auf dein baldiges Kommen, Herr. Dass wir Menschen für dich gewinnen, Herr. Und wirklich in dem bleiben, was du uns berufen hast. Habt Dank dafür, Herr.
Amen. Amen. Ich glaube, ich sollte noch etwas hinzufügen. Der Ergänzung. Also, jeder ist verantwortlich für sich selbst, nicht für andere. Das heißt, manchmal schon für andere, aber jeder ist verantwortlich für sich selbst. Und wenn ich weiß, vom Wort Gottes her, was ich tun sollte, nicht für mich, denn das Wort Gottes gilt jedem, aber nicht jeder erkennt das Wort Gottes gleich wie der andere. Wenn ich also weiß, was man tun sollte, nicht was ich tun sollte, sondern was man tun sollte, denn die Bibel hat meinen Namen nicht in ihrer Bibel. Es steht kein Name Herbert Janssen in der Bibel. Sie sagt nicht, was Herbert Janssen tun sollte. Sie sagt, was die Kinder Gottes tun sollten. Und weil die Kinder Gottes es tun sollten und ich Herbert Janssen Kind Gottes ist, deshalb soll Herbert Janssen es tun. Ja? Nun sind es aber auch andere, die Gotteskinder sind. Und dann können sie sagen, aber er sollte das auch tun. Lass Johannes tun, was er will und lass Petrus tun, was er will. Aber du, folge du dem Herrn nach, wie du meins, so sagt der Herr Jesus in seiner Schrift. Wenn andere noch nicht so weit sind, wie du es bist, aber sie lieben den Herrn Jesus, dann liebe sie auch und freue dich darüber, dass der Herr sie gebraucht. Aber die Tatsache, dass die noch da sind, ist nicht eine Rechtfertigung für dich, auch das zu tun, was er tut. Machen Sie einen Unterschied, ja? Dieses wird nicht klar gesehen. Man sagt, weil einige das tun können, können jetzt alle das tun. Das folgt nicht daraus. Es gibt verschiedene Maße von oder Grade von Wachstum in der Erkenntnis. Und wir müssen das einfach so stehen lassen. Und wir freuen uns über jeden, der in diesen Richtungen Gottes Wort liebt und verkündet. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt Kraft dessen dort meine Heimat haben darf. Das folgt nicht daraus. Wenn ich weiß, ich kompromittiere, mache einen Kompromiss, dann habe ich gehorsam zu sein. Das ist nicht der Platz des Gläubigen, aber wenn er meint, es ist immer, das ist seine Verantwortung. Nur zur Ergänzung, damit wir nicht zu schnell wieder Kritik anfangen, dort wo es nicht angebracht ist. Gut, wir machen für heute Abend.
Oh, ja. Ich wollte etwas erzählen. In unserem Dorf wurde ein Sportplatz eingeweiht. Ja. Und wir haben in unserem Dorf eine Gemeinschaft und eine Kirche.
Ja.
Und die zwei kommen ja so an sich ganz, ganz gut miteinander aus, bis jetzt noch.
Ja.
Und jetzt war die Frage, also der Sportplatz wurde eingeweiht. Der Posaunenchor von der Gemeinschaft sollte spielen. Und der Chor sollte singen. Jetzt gab es natürlich viele, die waren dafür, die anderen waren dagegen. Die einen haben die Meinung vertreten, wenn wir evangelistische Lieder singen, haben wir eine Gelegenheit, ein Zeugnis abzulegen. Das war die eine. Und die anderen haben gesagt, da gehen wir nicht hin. Da ist nicht unser Platz. Und der Pfarrer von der Landeskirche hat zwar die Predigt gehalten, hat aber auch gesagt, als das Sport eine Sache, die wäre ganz gut, aber das wäre nicht die Hauptsache. Also so hat er sich ja auch aus dieser Affäre, also das konnten wir auch noch akzeptieren.
Ja.
Aber was ist jetzt in dem Fall richtig gewesen?
Ich muss noch dazu sagen, zu meiner Frau, das hat alles im Bierzelt stattgefunden.
Nachher? Achso, ja,
vorher. Also, im Bierzelt.
Ja, das...
Das Bier ist nicht ausgeschenkt worden, während der Abläufe.
Ja.
Nachher ging es dann da rund, wie es
ja, dann ist aber, sind die Leute von der Gemeinschaft weggegangen. Und dann die Dorfbewohner, die haben dann gesagt, ja, also die Gemeinschaft, die lässt kein Pfennig hier uns zukommen. Das war wieder das...
Oh, das sollten Sie schon, das ist gut, dass Sie das zur Kenntnis nahmen. Hoffentlich hat das Bier denen auch nicht so gut geschmeckt hinterher. Ja, wenn das der Fall ist, dann frage ich mich, welchen Eindruck der Chor machte, beziehungsweise die Andacht.
Ja, er wird wahrscheinlich gar nicht ausgerichtet haben, was sie gedacht haben, was sie vielleicht damit ausrichten.
Ja.
Die haben die paar Minuten über sich ergehen lassen.
Ja.
Die Frommen gesungen und geblasen haben und dann ging es los. So ist das Ganze.
Nun, es könnte immer noch ein Zeugnis gewesen sein. Ich hätte weniger daran gedacht, als an den Zweck des Sportplatzes. Was wird da gemacht? Was wird hier eingeweiht? Was kommt jetzt in die Gesellschaft hinein? Ist das etwas, das als solches abträglich sein wird für die Sache Gottes am Ort? Oder ist etwas, das noch geduldet werden kann?
Können noch geduldet werden,
oder
du sagst ganz nein.
Ich hatte damals dagegen geschrieben in der Zeitung und hatte einen Leserbrief verpasst mit der Überschrift Trennung nötig zum Thema Zeltgottesdienst in unserem Dorf. Und habe geschrieben, eine scharfe Trennung zwischen Welt und Gemeinde Jesu ist nötig. Es darf keine Vermischung zwischen beiden geben. Wo Gemeinde zur Welt wird, ist sie tot. Das ist die Not von Kirche, Gemeinschaft und Freikirche. Die Trennung ist nicht scharf genug. Deshalb ist die Verführung zur Sünde gegeben. Lassen wir uns warnen, da habe ich mit runtergestellt, ja? In der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist der Weg der Gemeinde Jesu hier und jetzt. Nur so wird sie gesegnet sein und Frucht bringen. Was wieder schwarz. Das war die Antwort auf die
Zeltgottesdienst. Das gab auch vorher.
Das gab dann natürlich auch Grund auch vorher. Da haben sie gesagt, er führt ja schon die Trennung herbei, die ja noch gar nicht da ist, sondern das kommt zur Trennung da, und das ist sich ja schon klar. Aber die Trennung ist jetzt noch nicht da, warum wird sie schon herbeiführen?
Oh, wenn man so argumentiert, dann wäre ich vollkommen hinter ihm. Wenn das die Reaktion ist, dann bin ich vollkommen hinter dem Leserbrief.
Ja.
Denn wenn man so denkt, wenn es ein Zeugnis sein sollte, aber nicht eine Verbindung mit der Welt, ja, das ist was anderes. Die Frage ist die Trennung von der Welt gegeben und steigen wir hinein in die Gelegenheit, der Welt etwas zu sagen, die uns gegenübersteht. Aber wenn die Leute dann hinterher oder sagen, die Trennung ist noch nicht da, das spricht dann von einer Identifizierung, ja. Und dann natürlich ist Trennung notwendig. Das muss klar sein, dass wir nicht zur Welt gehören, ja. Dann muss irgendwo ein Strich gezogen werden, auch wenn er willkürlich zu sein scheint. Ja, dann muss er gezogen werden. Wenn das auf dem Spiel war, ja, dann natürlich. Aber wenn es sich nur um ein Zeugnis handelt, ja, es ist in solchen Fällen schwierig. Ich vermute, dass man hier zu weit gegangen ist, weil der Sportplatz normalerweise eine, genau wie zur Zeit Hitlers, doch eine Ersetzung der Zusammenkunft der Gläubigen ist. Ja. Und nicht eine Parallelität, sondern am Sonntag ist doch der Gottesdienst der Sportler. Ja.
Und sonntags spielen die jetzt Fußball da, gell?
Ja, das ist ihr Gottesdienst.
Ja. Das ist was sicher gestellt hat, war, dass zur Zeit des Frühschoppen war es. Anschließend des Frühschoppens. Also das heißt,
Bitte? Im Bierzelt.
Wie im Bierzelt.
Ja.
Gottesdienst im Bierzelt, das war mir schon unbegreiflich. Gottesdienst im Bierzelt mit ein bisschen Gott, Wort Gottes reingezogen und dann gleich Welt machen. Also dann gleich Welt sein. Wie soll ich das ausdrücken?
Aha.
Der Platz war mir schon.
Dadurch entstand eine Verbindung, eine ungute Verquickung. Ja, das kann ich verstehen. Ja, das kann ich verstehen.
Es wird vielerorts so gemacht, auch in unserem Dorf.
Sie verstehen, es ist schwierig für mich, mich hineinzuversetzen. Es braucht ein Gespräch, bis ich mich hineinfinde in die Problematik. Ich kannte etwas Ähnliches aus unserem Heimatdorf in Kanada. Ich war nicht dabei, aber man erzählte mir nachträglich, es wurde eine Sporteinrichtung, die für ganz Nordamerika interessant war, ausgerechnet in meinem kleinen Heimatort eingerichtet. Irgendwelche Leute brachten es soweit fertig, dieses Skidoo-Fahren mit diese kleinen Motorfahrzeuge auf Schnee, auf Eis, ja, in so einer Rennbahn. Und da haben einige Christen die Gelegenheit gesehen, ein Zeugnis zu sein. Und das wurde auch begrüßt. Es gibt genügend Christen in der ganzen Gegend. Es ist sehr stark durchdrängt von Christen. Einige waren dagegen, einige waren dafür. Aber die Situation ist anders, immer wieder. Und deshalb muss man wissen, wie das ist. Nun, der Sport ist nicht mehr da.
Nein, aber eben auch, ja.
Es ist möglich, dass es von Anfang an vielleicht nicht, aber ich weiß nicht. Gut, oder habt jemand noch Fragen? Bitte. Sie dürfen gehen, wenn Sie wollen. Aber.
Ich habe da gewisse Bedenken, weil ich mir diese Gedanken auch schon gemacht habe. Ich bin einfach der Meinung, bei all diesen Gelegenheiten muss nur eins getan werden, und das Evangelium zu verkündigen. Und das sind alle Mittel recht.
Das sind was?
Alle Mittel sind da recht dazu, dieses Evangelium da zu verkündigen.
Aber da muss man doch Grenzen setzen, denn diese berühmte Parole, der Zweck heiligt die Mittel, der ist doch schon zur Genüge in verkehrter Weise angewendet worden.
Paulus hat es auch gesagt, als er im Gefängnis war, hat er gesagt, das sind jetzt viele. Ja, die verkünden das Evangelium.
Ja.
Ja, die einen aus Wahrheit und die anderen aus Streitsucht.
Da geht es nicht um die Mittel, da geht es um die Botschaft. Da geht es nicht um die Mittel.
Ja, dann habe ich mich natürlich falsch ausgedrückt.
Ja.
Aber ich wollte damit sagen, wenn man an solch einem Ort das Evangelium verkündigen kann, dann ist das doch eine gute Sache.
Es wäre etwas anders gewesen, meines Erachtens, dies jetzt wie ich das verstehe. Mir scheint, es wäre etwas anders gewesen, wenn jemand die Gelegenheit hatte, dort ein Zeugnis abzulegen. Aber hier wird der Gottesdienst offenbar eingerichtet. Die Gemeinde Jesu wird hier eingenistet gleichsam, ja, in eine weltliche Atmosphäre und fördert somit, weil es sich um eine Einweihung handelt, ja. Es ist nicht nur eine Gelegenheit zu finden, sondern es handelt sich um eine Einweihung, eine Festlegung. Ich bin dabei, dieser Sportplatz wird jetzt eingeweiht. Ja? Und dieser Sportplatz aber baut gerade das Werk der Gemeinde ab. Stehen so einander gegenüber. Ja? Diese Sportler werden am nächsten Sonntag nicht dort sein, wo die Gemeinde sich dann versammelt. Das ist meine, so verstehe ich das, aber ich irre mich vielleicht. Vielleicht haben Sie recht. Wie bitte? Es ist die Frage, was wird noch gesagt, außer dem Zeugnis selbst? Was sage ich mit meiner Gegenwart dort? Was sagt die Verbindung, in welche der Kontext? Denn das ist auch Verkündigung. Deshalb ist die Verkündigung selbst etwas größer als nur das, was über die Lippen kommt in so einer Situation.
Es sagt doch auch, ich meine, die Kirche sagt doch auch damit, wir stehen hinter euch als Sparte. Ihr tut das Rechte, wenn ihr sonst als Sparte steht, quasi.
Wenn Wenn Moody da gewesen wäre, er hätte wahrscheinlich nicht einen Gottesdienst gehalten, aber er hätte die Gelegenheit wahrgenommen, eine evangelistische Botschaft zu geben. Ja? Und der hat ihnen klipp und klar das Evangelium verkündet. Ja? Es gibt eine interessante Geschichte von einem jemandem, der ging in einen Friseurladen in jener Zeit, in einen größeren. Damals haben ja noch mehr Leute ihr Haar schneiden lassen in einem Friseurladen als heute. Das war die Friseurläden waren manchmal ziemlich geräumig, die Säle, ja. Und er kommt in diesen Saal hinein und alles ist ganz still, während normalerweise in einem Friseurladen oder Friseurgeschäft sehr viel Gespräch ist. Alles ist still und er fragt sich, was ist hier los? Mit einmal sagt einer, Moody war gerade da. Er hat den Mund wieder nicht gehalten. Hier war eine Hand gewesen.
Ja, ich hätte das jetzt so gesehen, wenn eine Jugendgruppe oder von mir aus auch wieder Gemeinschaftschor am Sportplatz oder vor diesem Zelt gesungen hätte, ein Lied, und es hätte aus der Gruppe ein Wort gelesen oder ein Zeugnis gesagt. Und dann wären sie wieder weggegangen. Wie man auch so Einsätze macht, auf Kirmes oder.
Die Sammlung von Menschen als Gelegenheit nehmen.
Ja,
bitte?
Ja. Ich mache noch ein Beispiel. Hier im Baden ist ja meistens eine evangelische und eine katholische Kirche im Ort. Nicht?
Ja.
Die arbeiten also meistens gut zusammen mit der Zeit. Und wenn jetzt da zum Beispiel bei uns gibt es den Bergmannsverein und dann wird immer die Barbara-Feier gemacht. Und da haben wir jetzt einen gläubigen Pfarrer, also, der ist wiedergeboren, das haben wir selber gesagt, der ist auch gläubig da. Aber er steigt für die Kommune. Und da lasse ich nichts sagen. Und dann wird er eingeladen und dann haltet er die Barbara-Predigt da, bei der heiligen Barbara in der katholischen Kirche, bei der Feier. Also ich finde also das nicht richtig. Ich muss jetzt dazu sagen, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin, dass ich das einfach getan habe. Und ich kann nur jedem sagen, er soll nicht so ängstlich sein.
Es passiert nichts. Bitte.
Bei der Gelegenheit des Wortes da wollte ich mal fragen, da steht die Matthäus hier, da fiel Petrus an, Spaß nicht Sie, wir haben alles verlassen, Sie kennen das, ja.
Ja.
Was wird mir? Jesus aber Spaß nicht, wahrlich, ich sage euch, ihr, die mir nachfolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn des Menschen Sohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen. Gewöhnlich, weil man sagt doch, die Wiedergeburt geschieht in diesem Augenblick bei der Bekehrung, das heißt bei der Empfang des Heiligen Geistes vergeben. Und nach 1. Thessalonicher eine Versiegelung. Von welcher Wiedergeburt spricht Jesus hier bei Petrus?
Ja, das Wort Wiedergeburt hat verschiedene Anwendungen schon. Die Wiedergeburt, die persönliche, ist nur eine Form von Wiedergeburt. Die Wiedergeburt, von der dort die Rede ist, ist die des Königreiches Israels. Wenn das Reich Israels neu aufgerichtet wird, wiederhergestellt wird, restauriert wird, in diesem Sinne Wiedergeburt. So wie man immer wieder versucht hat, das alte römische Reich neu aufzurichten. Nur wird Jesus das tun, aber im Zeichen eines neuen Lebens. Israel wird wirklich wiedergeboren sein, ja, als Nation. So in der Hinsicht ist es nicht nur Restauration, aber es geht Hand in Hand, die Wiedergeburt der Bürger und dann auch die Wiederherstellung des Reiches in ihrer Form, in seiner Form, das Reich, ja. Und die Jünger Jesu, in diesem Fall nicht Judas, der wird ja ersetzt. Wenn Jesus sagt, ihr, dann ist da schon im Blickfeld Matthias als der dann Judas später ersetzt. Das muss vielleicht noch ergänzt werden. Aber die werden dann die Oberhäupter der 12 Stämme sein. Ja?
Ich kenne das Wort Wiedergeburt nur im Deutschen. Das sagt der Urtext ein anderes Wort für der neue Mensch, also wie wir ihn jetzt verstehen, geschildert haben nach seiner Bekehrung? Ist der Ausdruck recht?
Weil wir Wiedergeburt gar nicht in der Konkordanz finden.
Nicht?
Nein.
Das ist ja merkwürdig. Wiedergeburt steht nicht in der Konkordanz.
Nicht drin. Wir kennen ja nur das deutsche Wort Wiedergeburt und was wir da vorne zu verstehen haben. Und jetzt hätte ich immer hinter die Frage, was sagt der Urtext für die Menschen, eben, die sich bekehrt haben zu Jesus?
Es gibt verschiedene Wörter, um das Ereignis zu beschreiben, aber für das Wort Wiedergeburt gibt es zwei Wörter. Das heißt, schon zwei Wörter. Der Hauptstamm ist wohl derselbe, aber es hat zwei verschiedene Vorwörter oder Vorsilben. Das, was Jesus gebraucht ist, da steht vorher Anna, das heißt noch einmal, kann auch von oben bedeuten, aber in diesem Fall wahrscheinlich nicht. In diesem Fall wahrscheinlich wiedergeboren, denn so versteht es Nikodemus ganz offensichtlich. Wie kann ein Mann zum zweiten Mal geboren werden? Ja? Er versteht es also im Sinne von zum zweiten Mal. Die zwei Wörter sind eigentlich austauschbar. Das andere Wort wird gebraucht, glaube ich, in Titus, wenn hier Paulus von 3, Vers 5.
Meint Jesus gegenüber Nikodemus das Neugeboren werden, was da noch kommt, für denjenigen, der sich bekehrt hat?
Ja.
Oder nicht, wenn er sich in dem Moment entschließt, jetzt Jesu nachzufolgen?
Nee, er konnte in jener Nacht nicht wiedergeboren werden, weil der Geist noch nicht da war, sagt Johannes später, ja. Derselbe Johannes, der dieses schreibt, sagt in Kapitel 7, dass dies noch nicht möglich war, weil der Heilige Geist noch nicht da war. Jetzt glaubten sie an Jesus, aber später kam das mit der geistlichen Erneuerung. Das heißt, aber Jesus lädt Nikodemus ein und verkündet ihm dieses. Ja? Das geschah schon, während Jesus diente, während er verkündigte. Das wurde schon klar gesagt. Sie sollten dabei sein, wenn Pfingsten käme. Und möglicherweise ist Nikodemus dabei gewesen. Ich nehme es an.